Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Prag International am Wochenende. In der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie durch das Programm führen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Heute haben wir für Sie Beiträge aus den Bereichen Geschichte, Sprache und Kultur im Programm. Unser Geschichtsbeitrag führt uns zurück bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar auf das Barockschloss Kunin. Zunächst aber öffnen wir ein weiteres Mal unseren Kultursalon. Der tschechische Animationsfilm blickt auf eine lange Tradition zurück. In den 1990er Jahren kam es zu weitreichenden Umbrüchen, denn die Computeranimation schuf neue Möglichkeiten. Sie veränderte die Arbeit der Regisseure und die Ästhetik der Trickfilme von Grund auf. Mehr hören Sie in der letzten Folge unserer Serie zur Geschichte des tschechischen Animationsfilmes von und mit Markéta Kachlíková.
Zwei-D-Filme, 3D-Filme oder Rotoskopie. All diese Techniken haben einen gemeinsamen Nenner. Die Computeranimation. Die digitale Technik hat die Möglichkeiten der Filmemacher auf bis dahin ungeahnte Weise erweitert. Die Produktion von Animationsfilmen erlebte dank ihnen in den 1990er Jahren einen neuen Boom. Die Computeranimation verwendet die Mittel der Computergrafik und ergänzt sie um zusätzliche Techniken. Dadurch sind flüssige Bewegungsabläufe und dreidimensionale Szenen möglich. Manche Filmemacher erinnern sich heute mit Nostalgie an die Zeit vor dem Einsatz von Computern. Sie vermissen die Erfindungskraft und perfekte Organisation, die damals erforderlich waren. Radio Prag International hat mit Michaela Pavlátová über das Pro und Contra der neuen Technologien in der Animation gesprochen. Die Regisseurin leitet den Lehrstuhl für Animationskunst an der Filmhochschule FAMU in Prag.
Díky technologiím a díky počítačům se animace po roce.
Die Animation hat sich dank Computer nach 1990, aber eher erst nach 1995 bzw. 2000 wesentlich verändert. Es begann etwas früher schon in den USA und hat sich aber auch bei uns rasch ausgebreitet. Der Umbruch betraf große Studios genauso wie Einzelkünstler. Jeder hatte seinen Computer und war nicht mehr auf ein Filmstudio angewiesen. Zuvor ließen sich Animationsfilme nun anfertigen, wenn man das studiert und eine Kamera zur Verfügung hatte. Auf einmal kam diese großartige Freiheit. Sie hat die Animation in allen möglichen Richtungen beeinflusst, sowohl positiv als auch negativ.
In der Zeit, als Animatoren noch keine Computer hatten, mussten sie sorgfältiger arbeiten als heute. Man musste jedes Detail im Voraus planen. Es gab kaum Raum für Testversionen.
Das Positive der neuen Technologien überwiegt meiner Meinung nach eindeutig. Ich möchte aber auch eine negative Seite erwähnen. Es ist der beliebte Undo-Button, also der Schritt zurück. Wenn man etwas erschafft, kann man es immer wieder verändern und unendlich viele Versionen erstellen. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, denn manchmal verrennt man sich dann ziemlich. In der Zeit vor dem Computer war ich in der Lage, und es war auch notwendig, den ganzen Film im Kopf zu haben. Man hatte keine Lust, Bilder zu animieren, die dann im Film nicht verwendet wurden. Das hatte einen gewissen Charme und ging meist auch gut aus.
Pavlátová hat das Eindringen der Computer in die Welt des Films hautnah miterlebt. Von ihr stammt eine Reihe von Animations- und Spielfilmen. Ihr Kurzanimationsfilm Řeči, 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 auf Deutsch Reden, 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 gewann beim Montreal World Film Festival 1991 den großen Preis im Bereich Animationsfilm. Zudem wurde er 1993 für einen Oscar in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm nominiert. Pavlátová gesteht ein, dass die neuen Technologien viel Zeit ersparen.
Animace je ohromně dlouhý pracovní proces.
Die Animation ist ein sehr langer Arbeitsprozess. Jede Sekunde, die man dabei sparen kann, ist gut. Und das ist durch den Computer möglich. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit gezeichneten Animationen. Früher war es erforderlich, Zeichnungen zu schaffen und per Computer oder Kamera einzuscannen. Danach konnte man die Bewegungen oder auch die Größe nicht mehr ändern. Wenn man jedoch direkt am Computer zeichnet, bleibt die ganze Sache lebendig. Man kann ständig in den Prozess eingreifen und Schleifen verwenden. Das spart viel Zeit.
Laien sollten aber bloß nicht denken, dass Animatoren dank dem Computer keine Arbeit mehr hätten, betont Pavlátová.
Na druhou stranu chci říct, že není to tak, že počítač by dělal všecko.
Ich will nicht sagen, dass der Computer alles macht. Er hilft sehr, aber natürlich kann er nichts selbst erfinden. Ich mache immer noch hauptsächlich gezeichnete Animationen. Dabei zeichne ich mit einem elektronischen Stift auf einem Tablet, was eigentlich dem Zeichnen auf Papier ähnelt. Es ist nur viel schneller und bequemer. Ich weiß auch gut, wie wahnsinnig lange es dauert, ein 3D-Modell zu erstellen, das man dann animieren kann. Es ist nicht so, dass man einen Knopf drückt und das war's.
Ein Meilenstein in der Geschichte des Animationsfilms ist der Film Toy Story. Dieser entstand 1995 im US-amerikanischen Studio Pixar als überhaupt erster Streifen, der komplett im Computer erschaffen wurde. Und das Renommee des Pixar-Studios hat sich übrigens auch ein tschechischer Künstler verdient gemacht. Der Regisseur und Drehbuchautor Jan Pinkava gewann 1997 mit seinem Pixar-Streifen Gary's Game den Oscar. Zudem beteiligte er sich an den Filmen Das große Krabbeln, Toy Story 2, Die Monster AG und Ratatouille. Michaela Pavlátová verweist aber auch noch auf eine Tendenz, die sich Ende der 90er Jahre durchsetzte, nämlich Animationsfilme mittels möglichst einfacher Techniken zu produzieren. Denn zum Teil sei es schwierig gewesen, bei den 3D-Animationen mit Pixar zu konkurrieren.
Geniální v tom, že byly malé, že ty filmečky byly, se daly hodně zkomprimovat a že se daly umisťovat na internet, protože to byla další věc.
Genial war das kleine Format, die Filme waren komprimiert und konnten ins Internet gestellt werden. Das war eine weitere sehr wichtige Sache, die mit der Entwicklung der Computer einherging. Man war nicht mehr nur von Festivals abhängig. Die Möglichkeit, Filme im Netz zu veröffentlichen, die sich um das Jahr 2000 ausbreitete, und die Beschleunigung des Internets haben großen neuen Raum geschaffen.
Diese Demokratisierung habe sich sowohl in der Ästhetik als auch im Inhalt der animierten Filme gezeigt, sagt die Expertin. So hätten sich einfache Bilder und Animationen sowie schnelle und witzige Kurzfilme durchgesetzt.
Počítače měly velice zajímavý dopad i na vizuální stránku toho filmu.
Interessant war der Einfluss der Computer auf die visuelle Seite des Films, denn vorher galten bestimmte Kategorien dafür, wie die Kunst oder ein künstlerisches Bild aussehen sollten. Es galt eine Ästhetik, die bestimmte, was schön war und was nicht. Auf einmal konnten auch Menschen ohne Kunstausbildung plötzlich Animationen machen. Außerdem wurden viele Animationen im Flash-Programm produziert, welches für einfache Animationen am besten geeignet war. Dies hat viele Menschen stark beeinflusst, einschließlich meiner selbst. Außerdem zeigte sich, dass kurze Witze besser funktionierten. Denn wenn man etwas Künstlerisches, Traurigeres, Ernsthaftes und Tiefes machen will, wünscht man sich auch anspruchsvollere Bilder, die durch ihre Tiefe und Schönheit auf den Zuschauer wirken. Im Internet funktioniert aber kurzer Spaß am besten.
Ja. Die tschechische Animationskunst hat auch im heutigen Computerzeitalter ihre hohe Qualität wahren können. So werden zahlreiche Werke produziert, die vom Surrealismus inspiriert sind, der für die goldene Ära der tschechoslowakischen Animation typisch war. Bei renommierten Festivals in Europa tauchen öfters auch die Namen tschechischer Künstler unter den Nominierten auf. 2020 wurde der tschechische Film Daughter von Daria Kascheva sogar für den Oscar in der Kategorie des besten Kurzanimationsfilms nominiert. Laut Michaela Pavlatova ist der zeitgenössische Stil von Technologien geprägt, die es ermöglichen, verschiedene Techniken zu kombinieren. Und junge Regisseure hätten keine Angst, neue Dinge auszuprobieren, sagt die Lehrerin.
Ich denke, die Animation ist derzeit so eine Mischung aus allem. Verschiedene Techniken werden gleichzeitig eingesetzt und es werden immer weitere Techniken erfunden. Darin sind meine Studenten sehr gut. Große Studios, hauptsächlich amerikanische, die Filme für Kinder produzieren, machen die Animationsfilme elegant und schön. Und im Gegensatz dazu gibt es viele Kurzfilme, die absichtlich rau und unvollkommen sind. Oder man verwendet etwa eine 3D-Technik, die aber aussieht wie 2D.
Pavlatova hält Festivals für unverzichtbar, um das Animationskino zu fördern und weiterzuentwickeln.
Das größte Interesse-Festival in unserem Land heißt Anifilm und findet seit vergangenem Jahr in Liberec statt. Auf der Webseite des Festivals gibt es Links zu unterschiedlichen Filmen. Während der Veranstaltung selbst ist es dann möglich, sich vor Ort die Filme anzuschauen. Eine andere Möglichkeit heißt Aniont. Auf der entsprechenden Webseite sind mehrere Animationsfilme tschechischer und ausländischer Produktion zu sehen.
Soweit die Regisseurin und Animationskünstlerin Michaela Pavlatova. Demnächst werden einige neue Animationsfilme ihre Premiere erleben, so etwa Maisanimat von Michaela Pavlatova. Darin geht es um die Liebe zwischen einer Tschechin und einem Afghanen. Der Kurzfilm Until von Marek Naprstek hat wiederum eine psychedelische Ästhetik. Im Bereich der 3D- und Computeranimation kommt bald der Kinderstreifen »Die Mäuse gehören in den Himmel« heraus. Denisa Grimova und Jan Bubenček verwenden darin die Stop-Motion-Technik in Kombination mit Puppen. Und Aufmerksamkeit verdienen auch die Werke weiterer junger Regisseurinnen, wie etwa Katerina Karhankova und Bara Anastejskalova.
Beitrag über den tschechischen Animationsfilm ist die Pforte zu unserem Kultursalon wieder geschlossen. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Täglich in Bewegung zu bleiben ist wichtig für Körper und Geist. Und wenn man nicht gerade Sport treiben will, lässt sich ein Spaziergang empfehlen. Dazu nun ein paar Vokabeln. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Antonín Kachlík. Sie hören die Wiederholung unseres Tschechischkurses vom Freitag.
Der Spaziergang heißt auf Tschechisch
Procházka.
Das Wort leitet sich ab vom Verb gehen.
Chodit.
Spazieren gehen heißt dann
Procházet se.
Im Tschechischen sagt man nicht einen Spaziergang machen, sondern auf einen Spaziergang gehen.
Jít na procházku.
Dabei handelt es sich um einen wenig anspruchsvollen Gang zur Entspannung und Erholung. Man geht an die Luft.
Jít na vzduch.
Und bewegt sich im Freien.
Venku.
Viele Studien belegen, dass das Gehen eine positive Wirkung auf die Gesundheit hat. Demzufolge sollte man mindestens 10.000 Schritte
Krok
pro Tag zurücklegen. Ob man das geschafft hat, kontrolliert ein Schrittezähler.
Krokomier.
Ein Synonym zu
Procházka
ist
Vycházka.
Dieses Wort wird heute aber nicht mehr allgemein gebraucht, sondern hauptsächlich in dem Fall, wenn Kinder in einem Kindergarten bzw. einer Schule mit ihrer Lehrerin spazieren gehen. Nichtsdestotrotz leiten sich die Adjektive nicht von
Procházka,
sondern eben von
Vycházka
ab. Also etwa die Spazierschuhe
Vycházková obuv
oder der Spazierstock
Vycházková hůl.
Und verbreitet ist im Tschechischen auch ein Germanismus.
Spazier.
Spazieren gehen heißt also auch
Jít na spazier.
Dieser umgangssprachliche Ausdruck kommt sogar in einer Redewendung vor. Das Maul spazieren gehen lassen.
Pustit si hubu na spazier.
Dies bedeutet entweder grob sprechen und jemanden verbal angreifen oder ein Geheimnis ausschwatzen. Und zum Schluss noch eine weitere Redewendung. Will man ausdrücken, dass etwas anstrengend war, sagt man, es war kein Spaziergang durch einen Rosengarten.
Nebyla to žádná procházka růžovým sadem.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit unser Sprachkurs, in dem wir heute das Thema Sport treiben und Bewegung behandelt haben. Sie hören weiter Radio Prag International, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks. Kommen wir nun zu unserem zweiten Beitrag in der Sendung. Während der Aufklärung wurde Bildung zu einem hohen Gut. Noch waren die Chancen zum gesellschaftlichen Aufstieg aber sehr unterschiedlich verteilt. Ende des 18. Jahrhunderts entstand auf dem Rockschloss Kunin unweit des nordmährischen Neuitschien aber eine besondere Schule, das Philanthropium. Es ist das Projekt der damaligen Gräfin. Jitka Mládková stellt im Folgenden die besondere Frau vor, die sich vielseitiger Bildung und religiöser Toleranz verschrieben hatte. Der Beitrag wurde im April 2019 zum ersten Mal ausgestrahlt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Marie Walburga, Gräfin von Truchsess-Walburg-Zeil, geborene von Harrach-Hohenems. So der Adelstitel der Dame, deren Vorfahren eine bedeutende Spur in der mährischen Gemeinde Kunin, damals Kunewald, hinterlassen haben. Das Barockschloss wurde nach Plänen des berühmten österreichischen Architekten Johann Lukas Hildebrand gestaltet. Schon zu ihren Lebzeiten war die Schlossherrin hoch geachtet. Auf ihrem Gut nannte man sie unsere gute Gräfin. 1779 heiratete sie mit 17 Jahren Graf Clemens von Truchsess-Waldburg-Zeil. Dieser diente zu jener Zeit als Offizier in der kaiserlichen Armee. Das Schicksal beschied ihnen allerdings kein Familienglück. Jaroslav Sesulčík, studierter Historiker und langjähriger Kastellan von Schloss Kunin.
Žena, která v mládí přišla o všechny své děti, vidíme také portréty těch malých dětí.
Als junge Mutter verlor die Gräfin drei Töchter. Wie Porträtbildern zu entnehmen ist, starben sie im Alter zwischen einem und zwei Jahren. Nach dem Tod der dritten Tochter begann Marie Walburga unter Depressionen zu leiden und wollte selbst aus dem Leben scheiden. Ihre Ehe ging in die Brüche. Der Vater ihrer Kinder, Clemens Waldburg-Zeil, verließ sie und nahm das letzte lebende Kind auf sein Schloss Zeil in Schwaben mit. Franz Karl Wunibald, so sein Name, hält auf seinem Porträt in der Schlossgalerie ein Notenblatt in der Hand. Der talentierte Sohn verfasste schon im jungen Alter Theaterstücke, komponierte Musik und sprach mehrere Fremdsprachen. Die Gräfin organisierte seine Entführung aus Schwaben. Ihr Plan wurde jedoch verraten. Der Sohn starb mit 18 Jahren nach einem Sturz vom Pferd.
Nach einiger Zeit kann die Gräfin die schwierige Phase ihres Lebens endlich überwinden. Sie verlässt den Hof in Wien und zieht sich nach Kunin zurück. In der Habsburger Monarchie erfreute sich die gebildete Frau hoher Anerkennung. Sie galt dort als eine der bedeutendsten weiblichen Persönlichkeiten der Aufklärungszeit. Trotzdem, oder vielleicht deswegen, fand sie den Sinn ihres Lebens in der Wohltätigkeit zugunsten von Kindern. In ihrer Landresidenz rief die Gräfin ein einmaliges Projekt ins Leben. 1792 gründete sie im Alter von 30 Jahren eine Bildungsanstalt mit dem Namen Philanthropium. Besonders hervorzuheben sei das ungewöhnlich hohe Maß an Toleranz an dieser Internatsschule, meint Jaroslav Sasolčík.
Talentierte Kinder aus allen sozialen Schichten wurden dort zusammen ausgebildet und erzogen. Es waren Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren. Sie kamen aus Familien von Leibeigenen und Adligen. Sie waren katholischen, protestantischen oder jüdischen Glaubens und sprachen Tschechisch oder Deutsch. Alle mussten sich allerdings an strenge Regeln halten. Der Unterricht begann um 5 Uhr morgens und dauerte bis 19 Uhr abends. Von Montag bis Samstag standen unterschiedliche Fächer auf dem Stundenplan. Mathematik, Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Geschichte, Heimatkunde, Musik und Zeichnen. Der Unterricht fand oft unter freiem Himmel statt. Im Schlossgarten des Philanthropiums betrieben die Schüler auch als erste in Mähren Gymnastik. Die Gräfin unternahm mit ihnen zudem 2- oder 3-wöchige Ausflüge in die Natur, wobei die Kinder in Zelten kampierten. Ziele waren zum Beispiel die Burgruine Helfenstein oder die Beskidenberge Lissahora und Radhošť.
In der Schule wurde auch auf gesunde Ernährung geachtet und die Kinder sollten sich abhärten. Unter anderem ging eine berühmte Persönlichkeit der tschechischen Geschichte für einige Zeit auf das Internat.
Es war der spätere Historiker František Palacký. Er gilt als Begründer der modernen tschechischen Historiografie und Vater der tschechischen Nation. Während der Weihnachtszeit 1807 wurde der damals 9-jährige Palacký von seinem Vater, dem lutherischen Lehrer im nahegelegenen Hotzlavice, nach Kunewald an die Bildungsanstalt gebracht. In seiner Autobiografie bezeichnete der Historiker die 2 in Kunin verbrachten Jahre später als eine schöne Frühlingszeit meines Lebens.
Starken Einfluss auf die Gründung der Schule hatte die Freimaurerloge im südmährischen Brünn, aber mehr noch die sogenannten Illuminaten. Die Mitglieder dieses Geheimordens galten als große Verfechter der Philanthropie, besonders in der Pädagogik. Ihrer Auffassung nach sollte Bildung auch sittliche Grundsätze vermitteln. Die Gräfin nahm dabei die Erziehungsanstalt Philanthropin im thüringischen Schnepfental zum Beispiel. Die Schule in Kunin machte bald als eine der besten Bildungsstätten im damaligen Mitteleuropa von sich reden. Die breit gefasste Kinderbetreuung, so Sasolčík, sei zum neuen Lebenskonzept der früher deprimierten Frau geworden. Marie Walburga reiste auch wiederholt ins Ausland, zum Beispiel nach Südfrankreich, Italien und in die Schweiz. Dabei diskutierte sie unter anderem intensiv mit dem Schulreformator Johann Heinrich Pestalozzi. Und sie kaufte Landkarten, Kupferstiche, physikalische Apparate, Minerale für das Naturalienkabinett und ähnliches mehr für ihre Schlossschule. Zudem soll die Bibliothek, die sie anlegte, 20.000 Bände umfasst haben. Ein Teil davon war pädagogische Literatur. Eine andere Herkunft haben indes jene literarischen Werke, die heute im großen Schlosssaal stehen.
Kde se nachází ta nejstarší část naší zámecké knihovny, rodová knihovna Hohenems.
Hier wird der älteste Teil unserer Schlossbibliothek aufbewahrt. Es handelt sich um die Familienbibliothek der Hohenems. Die Handschriften stammen aus dem Besitz der mächtigen Angehörigen dieses Adelsgeschlechtes. Ihre Porträts hängen bei uns im großen Schlosssaal. Sachkennern zufolge dürfte diese Sammlung zu den ältesten Bibliotheken gehören, die in der Region um den Bodensee angelegt wurden. Möglicherweise entstand sie nach der Klosterbibliothek von St. Gallen. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts befanden sich hier in Kunin derartige Unikate wie die zwei ältesten Handschriften des Nibelungenlieds. Doch sie wurden zu Lebzeiten von Schlossbesitzerin Gräfin Marie Walburga verkauft. Derzeit wird eines der Exemplare in der Königlichen Bibliothek in München aufbewahrt. Das andere, das sich eine Zeit lang im Besitz der Fürstenbergs in Donaueschingen befand, hat diese Familie vor kurzem an den deutschen Staat verkauft.
Aber warum hat die aufgeklärte Schlossbesitzerin die beiden Handschriften überhaupt verkauft? Es scheint, dass die Gelder für den Schulbetrieb damals knapp geworden sind. Die Gräfin finanzierte ihre Schule rund 20 Jahre lang ausschließlich aus eigenen Mitteln. Noch vor ihrem Tod allerdings geriet das Philanthropium in Missgunst der Staatsmacht. Es war die beginnende Zeit der Restauration. Vor allem dem Außenminister und späteren österreichischen Staatskanzler Clemens Metternich war die Schule ein Dorn im Auge. Die Unterrichtsmethoden dort würden sich in jeder Hinsicht von jenen an den anderen Bildungsinstitutionen in der Monarchie unterscheiden. Ärzte Metternich. 1814 musste die Gräfin daher die Anstalt schließen. Dies geschah auf Beschluss der obersten mährischen Verwaltungsbehörde, des sogenannten Guberniums. Die letzten 10 Jahre ihres Lebens war Marie Walburga von Truchsess Waldburgzeil gehbehindert und musste in einem speziellen Korb getragen werden. Sie starb 1828 im Alter von 66 Jahren. Über ihrem Grab ließ der von ihr adoptierte Enkel Friedrich Emil Schindler eine Säulengruft im Empire-Stil errichten. Ihr zu Ehren findet seit Jahren im Schloss Kunin ein bedeutendes Fest statt. Jaroslav Zasuchik.
Aus den schriftlichen Erinnerungen eines ihrer Schüler, Josef Kronenberg, haben wir von ihrer großen Vorliebe für Rosen erfahren. Die Gräfin soll buchstäblich besessen gewesen sein. Als Kind war Kronenberg zwar ein Halodri, später gründete er aber die österreichische Gendarmerie und wurde ihr Kommandant. Er erinnerte sich an die üppige Ausschmückung des Schlosses mit Rosen. Zum Andenken an diese Philanthropin und große Frau, die seinerzeit auch als erste Dame in Mähren galt, veranstalten wir jedes Jahr ein Rosenfest.
Dabei binden Floristen große Rosensträuße im Stil mehrerer historischer Epochen und diese werden dann in mehreren Schlossräumen ausgestellt. Das Fest dauert in der Regel eine Woche lang und startet am letzten Septemberwochenende.
Sie hörten Radio Prag International. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin.